Vampire.
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 Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Hayat, ich bin Autorin, Übersetzerin und Host und Erfinderin von Vampire. Heute haben wir eine sehr besondere Folge für euch. Im Februar waren wir eingeladen, Teil des fantastischen Literaturfestivals Kindly Invited in Köln zu sein. 5 Tage lang haben großartige Menschen neue und innovative Formate auf die Bühne des Comedia-Theaters gebracht, um zu zeigen, dass Literaturveranstaltungen nicht immer langweilige Wasserglaslesungen sein müssen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass auch Vampire als ein solches zukunftsweisendes Format eingeladen wurde. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an das ganze Team von Kindly Invited und dem Literaturhaus Köln, die das Festival ausgerichtet haben. Es hat unheimlich Spaß gemacht, dabei zu sein. Vielen Dank. Und heute könnt ihr endlich unsere dort aufgenommene Live-Show hören. Und weil wir uns ja nicht lumpen lassen wollten, haben wir eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen auf die Bühne geholt. Theresia Mora gehört zu den ganz großen Namen der deutschen Gegenwartsliteratur, die so ziemlich jeden Preis gewonnen hat, inklusive Büchnerpreis und Deutschen Buchpreis. Ihre Romane, Kurzgeschichten und vor allem ihre Poetikvorlesungen und Essays gehören für mich zum Gegenwartskanon komplett dazu. Theresia hat uns die Schweizer Autorin Adelheid Duvanel mitgebracht. Für mich eine echte Entdeckung, die ich euch allen nur ans Herz legen kann. Alles andere erfahrt ihr nun in diesem wunderbaren Live-Gespräch aus der Comedia in Köln. Ein großes Danke auch an meine beiden Producerinnen Katrin Albrecht und Asya Kurtuldu, die unsere Live-Show so grandios vorbereitet und mitgestaltet haben. Bilder von der Show könnt ihr auf unserem Instagram-Account vampire-podcast finden und wir freuen uns, wenn ihr uns auf der Plattform eures Vertrauens folgt und ein paar Sterne und eine gute Rezension hinterlasst. Und nun ganz viel Spaß mit Vampire Live in Köln mit Theresia Mora.
Herzlich willkommen zu Kindly Invited. Es ist, wenn ich es richtig analysiert und gerechnet habe, tatsächlich die erste Festivalveranstaltung nach einem prall gefüllten Symposiumstag. Und das ist natürlich fantastisch hier. Ich sehe zwar nichts, aber ich ahne, dass die Reihen voll sind, sprechen zu können. Und mein Name ist Jan Falk. Ich leite den Literaturbereich der Kunststiftung NRW. Und ja, wir hatten die Freude, dieses Festival nicht nur fördern zu können, sondern auch eine Strecke weit lang konzeptuell zu begleiten. Und das sind für uns immer sehr schöne Geschichten. Ich freue mich sehr auf diesen Abend. Ne, das ist jetzt der erste Teil. Es wird noch ein toller, langer Abend werden. Und ich freue mich sehr, jetzt ein Format ankündigen zu können, was wie ja alle Festivalformate dieses Festivals juriert wurde. Also es hat eine harte Probe bestanden praktisch. Und sehr schön wäre es eigentlich, wenn an meiner Stadt hier die Jury sprechen könnte. Die könnte da noch andere Worte finden. Ich bin aber selber Fan von diesem Podcast Vampire, der hier zur Live-Aufführung kommen wird. Und deswegen werde ich dazu jetzt kurz noch etwas sagen. Ich werde jetzt erstmal ganz herzlich hinter mir Rasha Hayat begrüßen, die den Podcast hostet und, wie kann man sagen, die Gesprächsleitung übernimmt, jetzt schon seit 2022, und natürlich Theresia Mora. Vielleicht schon mal einen Applaus. Da Rasha Hayat jetzt gleich, glaube ich, etwa eine Stunde lang mit Theresia Mora sprechen wird, werde ich jetzt nicht noch 10 Minuten über Theresia Mora sprechen. Ich glaube, das wird alle in diesem Raum sehr froh machen, denn das überlasse ich dann denen, denen sie wirklich zuhören möchten. Ich sage nur kurz was zu Rasha Hayat, denn sie sitzt gewissermaßen hier in einer Mehrfachrolle, kann man so sagen. Sie ist selber Autorin, hat 2 Romane veröffentlicht, im Dumont-Buchverlag, weil wir längst woanders sind und ich komme nicht zurück. Der zweitgenannte Roman ist, wenn ich mich richtig erinnere, 2024 erschienen. Fantastische Bücher, die ich sehr entschieden empfehlen kann. In der Corona-Zeit 2022 oder in die Corona-Zeit fällt dann auch die konzeptuelle zündende Phase-Idee, vielleicht auch die Geburtsstunde des Podcasts, um den es heute geht, Vampire. Und der Grundimpuls, der Grundgedanke ist ein, finde ich, rundum fantastischer und sehr berechtigter, nämlich die Beobachtung aus Gesprächen entstanden, dass Autorinnen auf Lesungen nach allem Möglichen gefragt werden, selten aber nach ihrer Lektürebiografie. Und alle, die so alterskohortenmäßig jetzt nicht mehr so ganz jung sind, ich hoffe, dass diese jüngeren Kohorten andere Geschichten erzählen können, die können auf jeden Fall aus ihrem Studium, aus ihrer Schule oder so auf jeden Fall berichten, dass der literarische Kanon, wenn man denn einen vermittelt bekommen hat, in irgendeiner Form, im Zweifelsfall 99% männlich war. Das wird allen so einigermaßen bekannt vorkommen. Und das ist auch die Erfahrung, die, kann ich sagen, Rascha und ich haben in Bonn studiert beide zeitgleich. Und ich glaube, wir sind da sehr, sehr männlich, zwangsliterarisch sozialisiert worden. Alles, was das ändert und aufbricht, ist sehr, sehr gut. Und das, was hier heute oder was wir Zeuge werden, wird daran anknüpfen. Denn dieses oder dieser Podcast springt genau in diese Bresche. Es geht darum, dass eine, in dem Fall Rascha Kayat, Autorin mit anderen Autorinnen spricht, nämlich über die Autorinnen, die sie geprägt haben, die sie begeistert haben, die sie befeuert haben in irgendeiner Form. Wir haben die schöne Titelformel von den weiblichen Schultern, auf denen man steht. Wir kennen alle diese Formel, um diese Recherchen, diese Archäologie praktisch in dieser Form immer noch viel zu wenig aktivierten weiblichen Kanon, das werden wir heute erleben. Ich komme damit jetzt auch endlich zum Ende und möchte aber kurz noch, weil wir da selber sehr stolz drauf sind, darauf hinweisen, dass die Kunststiftung auch mit Tirsa Mora eine sehr schöne Geschichte verbindet, nämlich 2011 hat sie unseren großen Übersetzungspreis gewonnen, den Strahlener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW für eine Übertragung von Peter Esterhazy. Und von daher sieht man, es gibt immer schöne, schöne Verbindungen. Darüber können wir aber später dann an anderer Stelle reden. Ich kündige jetzt noch kurz an und danke auch dem Team von Rascha Kayat, dem Vampire-Team, Katrin Albrecht und Asja Kultudo. Viel Spaß und ja, Bühne frei, sag mal.
Ja, vielen Dank, Jan, für diese netten, warmen Worte und die Anmoderation. Und es ist so schön, dass so viele von euch den Weg hierhin gefunden haben. Vielen, vielen Dank. Das macht mich gerade ganz glücklich, weil ich so gar keine Vorstellung hatte, ob wir jetzt hier gleich nur zu dritt sitzen oder so. Also sehr schön, schön viele bekannte Gesichter auch zu sehen. Danke, Kindly Invited, für die Kindly Invitation oder Kind Invitation. Es ist ein Podcast, aber es ist ein Live-Podcast. Wir nehmen auf. Macht euch also bemerkbar, lacht, applaudiert, häckelt, buht, was auch immer, werft Dinge auf die Bühne. Wir können das mal kurz irgendwie testen. Herzlich willkommen Köln zu Vampire. Super! Ich habe ja 20 Jahre in Hamburg gewohnt, es ist immer wieder schön nach Köln zu kommen, wo so Enthusiasmus einem entgegenschlägt. Naja, so, Jan hat zu Vampire schon sehr vieles gesagt. Ihr seht da unser wunderbares Logo. Ihr seht, wo ihr uns überall findet, überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Ihr könnt heute Fotos machen, taggt uns und so weiter. Ne? Alles Social Media sind wir voll dabei. Es gibt inzwischen, das, was wir heute aufnehmen, wird unsere 32. Folge sein. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass es sich aus diesem etwas gelangweilten Pandemie, aus dieser gelangweilten Pandemie-Idee in etwas so Schönes entwickelt hat. Das ist heute die dritte Live-Show, die wir im Laufe der Jahre gemacht haben. Wir haben eine im Globale Festival in Bremen machen dürfen, eine beim Literaturfestival in Stuttgart vor einigen Jahren. Und es ist jedes Mal eine große Freude zu sehen, wer alles dabei ist und wer sich begeistert. Es ist ja so,
Inhaltlich hat Jan schon gesagt, worum es hier geht. Und für mich ist es halt so, also neben dem Gedanken, dass wir als Autorinnen so selten nach Lektürebiografien gefragt werden, ist es aber auch so, das kennen wir wahrscheinlich alle, weil viele von uns werden irgendwie auf die eine oder andere Weise mit Literatur zu tun haben, hat man das Gefühl, dass es wird einem so vermittelt, dass man so Jux, Dollerei, Feuerwerk braucht inzwischen, um überhaupt auf Literatur irgendwie aufmerksam zu machen, um Platz für Bücher, Aufmerksamkeit für Bücher zu bekommen. Ich will da nicht so richtig dran glauben. Ich mag auch Feuerwerk und alles, was laut ist, eigentlich nicht. Literatur und Lesen sind leise, sind in sich gekehrte Tätigkeiten, oft eben Tätigkeiten, die man alleine macht, in seinem Bett, auf seinem Sofa. Man tauscht sich aus mit anderen Leuten, die ebenfalls lesen. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich und eben, wie gesagt, auch ein bisschen stolz, dass wir jetzt mit Vampire, meinen lieben Kolleginnen, den Heldinnen, die wir immer in unsere Mitte nehmen, unserer tollen Community, unseren HörerInnen und mir selbst auch so eine Plattform bieten können, wo wir einfach nur in Ruhe Texte und diejenigen, die sie uns gegeben haben, in den Mittelpunkt stellen. Und ja, das macht mich sehr froh, dass ihr als Fans auch dabei seid. Auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an Katrin und Asya, meine beiden Producerinnen, die hier maßgeblich daran beteiligt waren, dass das hier so stattfinden kann, wie es stattfindet. Und jetzt will ich euch gar nicht weiter langweilen mit all diesen Einführungen, sondern nochmal ganz herzlich Theresia Mora begrüßen. Theresia, ich freue mich so sehr, dass du den Weg auf dich genommen hast nach Köln und es ist mir eine Freude, eine Ehre und ich irgendwie denke, ich weiß, du sagst, sag das alles nicht, aber wenn es jemanden gäbe, über den ich zum Beispiel im Vampire sprechen würde, würde ich immer sagen, ja, Theresia Mora. So. Aber jetzt habe ich Theresia Mora hier sitzen und das ist viel besser. Also nochmal herzlich willkommen, Theresia Mora, danke, dass du da bist. Theresia, Schriftstellerin, Übersetzerin, Drehbuchautorin, lebt in Berlin, hat so ziemlich jeden Preis abgeräumt, den es in der Literatur abzuräumen gibt, beispielsweise den Deutschen Buchpreis mit deinem Roman Ungeheuer. Du hast, wie Jan schon gesagt, auch für deine Übersetzertätigkeit viele Preise gewonnen. Du hast den Preis der Literaturhäuser bekommen, warst zuletzt nochmal auf der Shortlist des Buchpreises mit deinem jetzt gerade noch, der noch aktuelle Roman Muna. Genau, das hast du also damit befasst du dich. Du bist eine Größe in der deutschen Literatur, also eine gesetzte Größe. Und du hast uns heute eine Schweizer Autorin mitgebracht, Adelheid Duvanel. Für mich auch eine Neuentdeckung, was bei Vampire relativ häufig passiert oder ab und zu, dass mir meine Gästinnen, Autorinnen, von denen ich noch nie gehört habe, und dann umso glücklicher bin, dass ich sie dann kennenlernen darf. Theresia, wie ist Adelheid Duvanel in dein Leben getreten?
Das war tatsächlich erst vor kurzem. Es ist so, ich bin Mitglied, das kommt irgendwann mit dem Alter in zwei Akademien. Und die eine davon ist die Darmstädter. Und ich ringe immer mit mir, fahre ich 6,5 Stunden zu der Herbsttagung, fahre ich nicht 6,5 Stunden plus minus 2-3 Stunden. zur Herbsttagung und wer wird da sein und werde ich all diese Egos aushalten und jedenfalls, ich irre mich jedes Mal, also die Anreise ist selbstverständlich furchtbar, aber jetzt zuletzt bei der Herbsttagung in Darmstadt war ich da und es war unglaublich angenehm und interessant und ich führte mehrere sehr anregende Gespräche. Eins davon hilft mir zum Beispiel unerwarteterweise mit dem Roman weiter, an dem ich gerade arbeite. Und das war auch eine Aufforderung zu einer Lektüre, die ich bis dahin vor mir geschoben habe, weil ich keine Namen, aber ich dachte, ich möge diesen Autor nicht. Und dann wurde mir ein Werk ans Herz gelegt und ich habe festgestellt, oh, das ist ein gutes. Und auch im Rahmen dieses Gesprächs tauchte Adelheid Duvanel auf, und zwar meine Übersetzungslektorin Katharina Rabe. Also ich mache meine Übersetzungen meistens für Sorkamp und sie ist da die Lektorin für die osteuropäische Literatur und Gott schütze sie und erhalte sie sehr lange bei sehr guter Gesundheit, denn sie ist unsere einzige Hoffnung, mehr oder weniger, also sieht so aus. Jedenfalls, ich frühstückte mit ihr und sie legte mir Adelheid Duvanel ans Herz. Und zwar mit zwei Argumenten. Nummer eins, wir beide haben den gleichen Lektor.
Das habe ich in den Briefen auch
rausgekriegt. Ja, Klaus Siblewski, ich wusste das nicht. Und zwar Klaus Siblewski, der schon in Rente ist, aber als er seine Karriere anfing oder seine Stelle bei Luchterhand, war er zuständig für Adelheid Duvanel. Und wir haben hier heute ihre Erzählungen, ihre Briefe und ihre Kolumnen dabei. Und in den Briefen kommt tatsächlich auch Klaus vor. Und ich will nicht spoilern, aber lesen Sie, was für Briefe Klaus schreibt. Und ich habe dann festgestellt, so schreibt Klaus Briefe an alle.
Ich wollte nämlich gerade fragen, schreibt er dir auch Briefe?
Wenn er dazu gezwungen ist, ja, also Klaus ist kein Briefschreiber, sagen wir es mal so. Klaus lektoriert auch so, indem er durch die Lücke. Quasi. Also es ist sehr interessant. Jedenfalls, wir haben den gleichen Lektor, aber das war jetzt nicht der Grund, weshalb sie mir empfohlen hat, sondern sie hat einen Satz gesagt, der mich mitten ins Herz getroffen hat und mich auch hätte abschrecken können. Sie meinte, Adelheid Duvanel war eine Autorin, deren familiäre Situation so toxisch war, dass sie nur schreiben konnte, wenn sie in der Psychiatrie war. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott. Und weil das die Erzählungen, nachdem sie zuerst beim Limmat Verlag erschienen sind, wovon auch die anderen beiden die Hardcovers sind, die Rascha sich gekauft hat, weil sie sich es nicht bestellt hat vom Verlag, weil es ein kleiner Verlag ist. Sie wollte ja nicht, sie ist so toll. Aber ich, also wir erwähnen den tollen Limmat Verlag und Rascha Kayat, die sich die Bücher kauft. Und ich habe aber, weil BTB zu unserem Konzern gehört, zu Random House, ich habe das zugeschickt bekommen. Das
ist total legitim.
Und das hat aber auch so die Hemmschwelle dann heruntergesetzt, weil ich dachte, okay, ich komme leicht ran, ich gucke mir diese Adelheid Duvanel an. Und ich muss sagen, ich würde sie, solange ich, so kurz ich noch lebe, nicht mehr vergessen. Mhm. Also, weil du fragst ja die Autorinnen, was hat dich sozusagen schon als Kind beeindruckt? Und,
nicht ich zwangsweise, muss sagen, aber ja, ja. Genau.
Ich muss sagen, ich bin auch hauptsächlich ohne weibliche Autorinnen aufgewachsen. Ich bin ja in Ungarn aufgewachsen, bis ich 18 war, habe ich da gelebt, also alle ungarischen Schulen besucht, bis zum Abitur und am Anfang des Studiums. Und ich erinnere mich genau an zwei DOS-Autorinnen, die dabei vorkamen, beide Ungarinnen, eine Dichterin und eine Prosa-Autorin, damit alles abgedeckt ist. Und das setzte sich dann ich habe Theaterwissenschaft und Hungarologie studiert, das heißt, es ging so weiter. Und wenn ich Autorinnen las, dann kam das so mehr oder weniger durch Zufall. Ich habe irgendwo was gefunden. Ich bin in einen Buchladen gegangen und da lag Toni Morrison Salomonslied. Und dachte ich mir, okay, was ist das?
Ja.
Und das hat mir dann, das war ein tolles Buch, ich mochte es sehr. Dann habe ich mehr oder weniger zwangsweise Ingeborg Bachmann gelesen, bevor ich zum Bachmann-Preis eingeladen worden bin. Denn ich bin zu ungarischen Schulen gegangen, das heißt, Ingeborg Bachmann kam nicht vor. Das heißt, für mich ist sie kein Star sozusagen. Es gibt ja so Leute, die so zu Stars gemacht werden und für mich spielte sie keine Rolle. Und dann habe ich sie gelesen, sie hat mir das Herz gebrochen und ich werde sie auch nie wieder vergessen. aber das war es so mehr oder weniger. Ja? Und in diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass meine Tochter, die 18 ist und gerade angefangen hat, Englisch zu studieren in Berlin. Ich war wirklich over the moon zu erfahren, wie viele weibliche Autorinnen sie herannehmen heutzutage im Studium.
Fantastisch.
Fast ausschließlich. Ich war außer mir. Ich dachte mir, wie kann...
Also ich mache ja relativ viele Veranstaltungen in Schulen und immer wenn ich dann frage, was lest ihr denn gerade? Kleist, Goethe... Schiller. Es hat sich nichts geändert. Halt es ist, also ich glaube, in der Schule habe ich
sagen, in der höheren Bildung scheinbar ist das angekommen. Ja.
Ja, es ist doch schön. Aber deswegen, Adelheid. Kehren wir zurück zur Adelheid. Und sie hat ihr das Herz gebrochen. Und ich muss auch sagen, du hast sie mir genannt und du hast, als wir uns darüber austauschten, wen du vielleicht mitbringen möchtest, und dann hast du mir auch schon so ein paar Eckdaten über ihre Biografie geschrieben. Mhm. Stellen wir das mal hinten an, weil ich finde, ihre Texte sind einfach so fantastisch, weil ich habe mich absolut anstecken lassen von auch diesem Herzbruch. Und das Besondere ist ja, und das fand ich jetzt auch besonders im Hinblick auch gerade auf deine Arbeit, du hast zwar auch Erzählungen veröffentlicht, aber auch vor allem sehr umfangreiche Romane. Und diese Texte, der längste ist, glaube ich, 3,5 Seiten in diesen Erzählungen. Und das sind fast 800 Seiten hier, ne? Und also hier sind Erzählungen, die haben teilweise 1,5 Seiten und die haben eine Wucht, die ich in der Form noch nie erlebt habe.
Und genau, ich muss sagen, dass es ist mein Kreuz, eine Romanautorin zu sein. Ich bewundere die kurze Form. Und ich hoffe, dass, wenn ich groß bin, ich irgendwann auch irgendwas Kurzes werde schreiben können. Ich glaube, das ist das Nächste, übernächste, was ich mir vornehme, weil das, was ich jetzt
nachdem
mache,
muss ich 850 Seiten Roman fertig geschrieben.
Ja, denn es ist wirklich, ich finde, das ist die hohe Kunst, aber man muss dazu auch sagen, dass wir ja verschiedentlich veranlagt sind. Es gibt diese Theorie, es gibt verschiedene Talente und es gibt diesen sozusagen das Talent für oder die Veranlagung für Romane und die Veranlagung für Poesie und die Veranlagung dann für die kurze Form. Und das Interessante ist, ich glaube, die erste Geschichte, so zeitlich, die hier drin ist, sie fing im Grunde relativ spät an zu veröffentlichen. Also sie ist noch nicht 40, aber sie ist weit in ihren 30ern, als der erste Text, der hier steht, rauskommt. Und ich las das und ich sah sie vor mir, als wäre sie 18 und als wäre ich 18. Und wie toll ich das gefunden hätte mit 18, wenn ich ihr begegnet wäre. Sie hing da damals in dem Alter, also als sie sehr jung war, scheinbar in irgendwelchen Künstlerkneipen herum. Also sie war schon so ein Kind der Bohème. Und wie großartig ich das gefunden hätte und wie sehr das aus meinem Herzen gesprochen hätte. Und bei ihr ist es dann so, dass sie dann schreibt, bis sie damit, wie alt war sie, 60, als sie starb. Aber im Grunde war es die ganze Zeit, habe ich das Gefühl, als wäre es so diese 18-Jährige, die bis zum Schluss schreibt.
Das ist ein unglaubliches Gefühl. Jetzt, wo du es sagst, ich verstehe, was du meinst.
Ja, oder?
Weil es so ein, also naiv klingt blöd, als Adjektiv für ihren Blick.
Wie so ein reinherziges.
Ja, reinherzig ist ein guter. Ein gutes,
wirklich abgefahren. Also sie verändert sich als Autorin nicht besonders. Und wenn du jetzt die Briefe dazu liest und erfährst, was alles in ihrem Leben vorgekommen ist, in der Nussschale, sie war eben sozusagen ein Wunderkind, ja, und hat früh geschrieben und früh gezeichnet. Und ihre Familie hat das irgendwie, also dominanter Vater, gehen wir mal davon aus. Und irgendwie wurde das hochgehalten, aber gleichzeitig landete sie dann mit 17 oder so zum ersten Mal in der Psychiatrie, vielleicht war sie ein bisschen überspannt. Keine Ahnung, ja. Aber dann landest du in der Psychiatrie und dann hast du das weg.
Verloren,
ja.
Ich würde mal ganz kurz nur mal so eben ein paar Eckdaten zu ihrer Biografie nennen, nur dass wir so ein bisschen wissen, wo wir irgendwie uns befinden. Und zwar ist sie 1936 geboren in Basel und eben dort 1996 verstorben. Darüber reden wir vielleicht später noch, wie sie verstorben ist. Das ist auch alles furchtbar tragisch, wie überhaupt ihr ganzer Lebensweg. Mhm. Und wie du schon sagtest, mit 17 war sie das erste Mal in der Psychiatrie. Vorher war sie ein Jahr in einem katholischen Mädcheninternat gewesen.
Oh ja, das war wahrscheinlich
direkte Folge sein. Das muss ein Schlüsselerlebnis gewesen sein, wenn man so ihren Biografien und auch den Erzählungen ihres Bruders glauben darf. Und in dieser Psychiatrie wurde sie nicht einfach behandelt, sondern wie eben ein Kind ihrer Zeit mit, ich muss es leider erzählen, hör weg, mit Insulinspritzen und mit Elektroschocks, mit 17 Jahren eben, und ist seitdem eigentlich auch hat immer wieder längere und kürzere Psychiatrieaufenthalte hinter sich gebracht. Furchtbar abusive Ehe und...
Oh ja, die Ehe ist wichtig, darf ich zu dieser Ehe sagen, weil Das ist nicht nur ausgehend von Mona, also ich habe das ja nach Mona gelesen, aber in Mona, in meinem Roman, geht es ja das darum, wie schlecht es dir geht, wenn du einen falschen Partner hast, sozusagen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und Adelheid Duvanel hatte einen sehr schlechten Partner, Joe Duvanel, der ein Maler war, ein unglaublicher Narzisst und ein ganz einfach ein furchtbarer Mensch. Und nur ein Beispiel für seine, zwei Beispiele für seine Furchtbarkeit. Nummer eins, er legt sich eine Zweitfrau zu und hat auch ein Kind mit dieser Frau und sie leben alle zusammen und es ist nicht so, dass alle glücklich sind, um es mal so auszudrücken. Nummer zwei, Adelheid ist in der Psychiatrie und zeichnet und hat irgendwie so einen Flow und macht, keine Ahnung, zwei Dutzend Zeichnungen. Joe kommt, nimmt diese Zeichnungen, bringt sie zu einem Galeristen und verkauft sie und behält das Geld. Mhm. Und das Allerschlimmste ist, und das erinnert mich wiederum an Mona, aus den Briefen stellt sich heraus, dass Adelheid diesen Menschen, sie ist diesem Menschen verfallen. Nach all dem, was er tut, er ist der Mann für sie. Und selbst nachdem sie schon geschieden sind, telefoniert sie jede Woche mit ihm. Er ist dennoch ihr Vertrauter. Und ja, sie kommt
eine ganz
nie
krasse Abhängigkeit.
Ja, ganz krasse Abhängigkeit, beiden, insbesondere ja. Weil Joe, die gemeinsame Tochter, auch noch sozusagen, das ist auch ganz traurig, was mit der Tochter ist. Ja. Und Joe verstößt quasi diese Tochter. Und das wäre für mich der Punkt, wo ich sage, dann fahr doch zur Hölle. Aber für Adelheid ist das immer noch nicht der Punkt, wo sie sagt, fahr doch zur Hölle.
Es ist so ein bisschen, also man spürt ja, was du gerade gesagt hast mit dem reinherzigen Blick in ihrer Prosa, dass man denkt, ja, vielleicht ist sie so auch einfach wirklich durchs Leben gegangen, wie sie in die Welt geschaut hat, weil auch diese Charaktere, die in diesen Kurzgeschichten vorkommen, können wir es überhaupt Kurzgeschichten nennen, sind es Miniaturen, also diesen kurzen Texten, sie sind... Es gibt immer sehr einfache Figuren aus dem echten Leben. Mhm. Die heißen auch dann Karl, Michaela. So, also es ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Und es ist oft ein ganz gewöhnliches Setting mit einer unglaublich starken Sprache und meistens mit einem sehr dunklen Twist. Ich habe dir dann, glaube ich, geschrieben, das sind dunkle kleine Diamanten. So habe ich das auch gefühlt. Und ich musste auch nach der Lektüre von jeder Geschichte erstmal Pause machen. Ich muss es weglegen und erstmal das sacken lassen. Und du hast mir mehrere Erzählungen genannt, die dich besonders beeindruckt haben. Ich würde einfach nur mal gerne den ersten Satz aus der Erzählung Die Seifenblase vorlesen wollen, weil, und dann könntest du uns ein bisschen erzählen, was dich an dieser Erzählung so mitgenommen hat und warum du immer wieder an sie denkst. Und ich finde, man hört ihre Sprache in diesem ersten Satz schon. Das Schultor öffnete sich, die Klasse sprangen wie bunte Ketten heraus, kollerten über die beiden Treppen und rollten über den geteerten Hof, als wären die Schnüre gerissen, an denen die Perlen aufgereiht gewesen waren. Was für ein Bild.
Ja, aber ich finde, das ist ein bisschen eine tricky Geschichte, weil dieser Anfang ist harmloser, als dass wir es weitergehen.
Genau.
Beziehungsweise es ist, die ist gar nicht... Ich mag die Geschichte, weil sie eine der am wenigsten gruseligsten ist. Aber ich lese mal, warte mal, ab dem zweiten.
Ja.
Also wir haben dieses Bild mit den Kindern und alles ist bunt. Und obwohl die Ketten sozusagen reißen. Gerissen sind. Mhm. Ne? Da ist es schon drin. Aber zweiter Absatz. Die nicht mehr ganz junge Aushilfslehrerin, die sich beim Rektor vorstellen sollte, wartete schon seit einigen Minuten in der Nähe des Schultores und dachte... Langes Warten tötet den Helden. Und genau das passiert im Grunde dann. Also sie wird dann irgendwann vorgelassen zum Direktor und sie ist, ich lese mal vor, ich lese einfach das Ende vor.
Du kannst
vor.
Auch einfach die ganze Geschichte vorlesen, wenn du möchtest.
Ah nein, nur das Ende.
Okay.
Der Rektor stand plötzlich im Zimmer, schwarze Augenschlitze ließen sein Gesicht maskenhaft erscheinen. Die Auslehrerin betrachtete während des Gesprächs, das der Rektor nach der Begrüßung sofort einleitete, die Innenseite ihrer linken Hand. Dort riss sie genau in der Mitte ein Stückchen Haut weg. Sie hoffte, der Rektor würde den roten, brennenden, glänzenden Fleck, den sie Wundmal nannte, bemerken und sich darüber wie über etwas Verbotenes, Unerhörtes äußern, das ihre Tätigkeit an dieser Schule verunmöglichte. Ein unvorhergesehenes Ereignis störte die Sympathie, die die Aushilfslehrerin gegen ihren Willen für den unverständlich und schnell sprechenden Rektor empfand. Eine sehr große Seifenblase schwebte zum offenen Fenster herein und glitt ruhig, wunderbar, wie eine runde, sanfte Blüte auf den Rektor zu. Dieser warf seine rechte Hand, die der Klau eines Raubvogels glich, nach ihr, als wollte er sie fangen, sie zerplatzte lautlos. Die Aushilfslehrerin hielt den Juni, nach dem Junitag Ausschau, der die Fensteröffnung verklebte. Das ist der letzte Satz. Die Aushilfslehrerin hielt nach dem Junitag Ausschau, der die Fensteröffnung verklebte.
Das ist unglaublich.
Das ist unglaublich. Tatsächlich, also zuerst kommst du in diese Schule, da ist dieses bunte Gewimmel, aber es reißen bereits die Ketten, da ist diese Lehrerin, die wartet, die ganz bange ist vor diesem Treffen mit dem Rektor. Und zuerst denkst du, es ist dir bange, weil sie vielleicht den Job nicht bekommen könnte. Dann begreifst du, es ist ihr bange, dass sie ihn bekommen könnte. Sie reißt sich selbst ein Wundmal und dann kommt so völlig überraschend diese Seifenblase herein und er mit seiner Klaue. Und natürlich zerplatzt sie. Und dann ist da draußen der Junitag, der das Fenster verklebt. Also ich meine, hallo? Ich meine, ja, das Schöne ist, dass du nicht weißt, was passieren wird, warum, weil es unwichtig ist, ob sie diesen Job kriegt oder nicht. Wahrscheinlich wird beides eine Katastrophe. Ich muss dabei daran denken, Adelheid hat ja irgendwie eine Stelle gehabt an einem Museum in Basel. Und das war auch merkwürdig, weil irgendwie wollte sie arbeiten, aber konnte es nicht so richtig. Und dann wollte sie doch wieder nicht arbeiten. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Adelheid jemand war, die war sozusagen zu zart für diese Welt.
Ja, ich glaube, sie war einfach... Du hast es genannt, ihr Gemüt war nicht gesund, weil es immer ging um diese psychischen Krankheiten. Und ich glaube eben einfach ein sehr zartes, sehr irgendwo in einem, ich hab ein sehr schönes Radiofeature über sie gehört, wo unter anderem auch dein und ihr Lektor auch gesprochen haben. Und da hieß es, ein Interviewausschnitt mit ihr oder ein Gesprächsausschnitt mit ihr, sie hat schon als Kind immer so viel geschrieben, weil ihr niemand zuhören wollte.
Und ach, wer hat schon Kindern zugehört, die 1936 geboren worden sind? Da muss ich echt sagen.
Okay,
ja, ist so, aber ja.
Ja, also nee, weil diese Texte sprechen einfach mit so viel, also sprechen einfach von jemandem, der alles wahrnimmt. Und das stelle ich mir unglaublich anstrengend vor. Jetzt so auch als Schreibende selber, aber auch als Mensch, in einer Welt zu sein, in einer Welt zu leben, wo du alles auf die gleiche Art und Weise siehst. Und es gibt in einer Erzählung, die heißt Innen und Außen, die wird immer so ein bisschen als autobiografisches Essay geframed, eine Passage, wo es heißt, sie möchte gerne Glasmalerin werden, um Kirchenfenster von beiden Seiten zu bemalen, wo man sowohl von innen nach außen als auch von außen nach innen schauen kann. Und das kommt mir so vor wie die Metaphorik für ihr Schreiben, weil es einfach so alles von allen Seiten zeigt sie uns, auf eine Art und Weise, die aber, wie du schon sagst, dann klebt da dieser Junitag am Fenster.
Aber ich muss sagen, dass solche Sätze, die sind dazu gut, also wie lesen wir solche Texte? Ich glaube, die sind tatsächlich dazu geeignet, unseren unaufmerksamen Blick zu verändern. Also weil alles so bedeutsam ist, dann kannst du es auch nicht schnell lesen, sondern du musst innehalten. Sie zwingt dich dazu, mal da zu sein für einen Moment. Ich meine, nicht jede von uns lädt jedes Detail so mit Bedeutung auf, denn das ist tatsächlich ein Problem des Gemüts, das muss dich überfordern. Manchmal ist eine Blume nur eine Blume, aber bei Adelheid Duvanel nicht.
Ja.
Bei Adelheid Duvanel ist alles symbolisch und alles ist eine Verheißung oder ein Omen oder irgendwie ein Hinweis auf etwas, was du nicht fassen kannst. Aber ich glaube, das ist dann kann durchaus Trost sein dann für Leute, die sich auch mal verloren fühlen in solchen Situationen, dass sie sich darin wiederfinden.
Du hast mir geschrieben, die Geschichte gefällt dir deswegen auch so gut, weil man so schön daran erkennen kann, wie sie gemacht ist.
Ja.
Wie ist sie denn gemacht?
Naja, das, was ich eben schon gesagt habe, so pro Absatz passiert ja immer was anderes. Ja. Und warte mal, ich muss jetzt wieder die Brille aufsetzen, um zu sehen, ob ich überhaupt die Absätze der richtigen Geschichte gucke. Ja, genau. Also sozusagen in jedem Absatz ändert sich die Szenerie und entfaltet sich eine nächste Ebene. Und oh, die steht zum Beispiel im zweiten Absatz, fette Kastanienbäume. Ich meine, allein schon das, der Satz geht noch weiter, aber mit fetten Kastanienbäumen, da bin ich schon voll dabei. Ja. ja, ich meine, viele Autoren bemühen sich ja, sozusagen besondere Bilder zu finden, aber hier habe ich das Gefühl, dass jetzt nicht, ich denke so lange nach, bis mir irgendwas Ungewohntes zu Kastanienbäumen einfällt, sondern du siehst es vor dir, was das für Kastanienbäume sind. Sie hat nicht geschrieben, groß, majestätisch, rauschend, dunkel oder blühend oder was weiß ich, sondern fette Kastanienbäume. Also gib jede Hoffnung auf.
Und es kommt alles so mühelos daher, weil es auch in dieser Fülle daherkommt. Also natürlich jetzt dadurch, dass wir diese Erzählungen sind teilweise in Zeitungen veröffentlicht worden. Mhm. Sie hat dann erst später, wie du auch gesagt hast, sie hat relativ spät angefangen zu schreiben, gab es dann so immer wieder kleinere Erzählbände. Sie hat geschrieben, um Geld zu verdienen, tatsächlich. Ja. Also sie hat, also das war jetzt nicht jemand, weil eben, ne, wir haben von Joe Duvernay schon gesprochen, der furchtbar abusive Ehemann, der wirklich nichts Gutes für sie und von ihr wollte. Und ihre Tochter, die sie mit Joe Duvernay hatte, auch ein furchtbar tragisches Schicksal erlitten. Die war, hatte eine Drogenabhängigkeit und infizierte sich dann an einer Spritze an AIDS. Und nach der Scheidung hat Adelheid auch diese Tochter trotz ihrer eigenen Gemütsverfassung gepflegt und versorgt. Und sie hat das mit Schreiben gemacht. Mhm. Mit Schreiben von Geschichten, mit Schreiben von Feuilleton-Stücken und Kritiken und so weiter. Und das finde ich, also das ist auch wieder so ein, das ist ja so ein Vampire-Urthema immer, die Voraussetzungen für Frauen zu schreiben, zu produzieren, frei zu sein. Der klassische Virginia Woolf, A Room of One's Own, was man so als absoluten Luxus empfindet, weil sie musste Geld verdienen.
Ja, aber, und sie konnte es auch. Das finde ich auch so faszinierend. Weil ich finde zwei Sachen an dieser ganzen Geschichte sehr faszinierend. Das eine ist, wie kann man monatelang in der Psychiatrie leben in Basel? Wie funktioniert das überhaupt technisch? Denn heutzutage wirst du, selbst wenn du suizidal bist und wenn du, was weiß ich, über 80 bist, wirst du nach 5 Tagen rausgekickt. Wenn du jugendlich bist, darfst du 3 Wochen bleiben und dann mal sehen. Also das kommt mir so ein bisschen so Zauberberg-mäßig vor, diese Geschichte. Und auch, wie kann man von Kolumnen und Kurzgeschichten leben? Weil ich könnte das nicht. Oder, war das früher einfacher? Ich weiß es nicht, weil heute kriegst du 8,20 €. Also,
bestimmt ein sehr bescheidenes Leben einfach
gefühlt. Aber das bringt mich übrigens auch auf die Kolumnen, die mich wahnsinnig irritiert haben, aus folgendem Grund. Sie kommen mir wie gelogen vor.
Wie gelogen.
Okay. Also es gibt sie hatte eine Ratgeberkolumne, so, wo sie als, wie hieß sie da, Martina oder sowas, auftrat. Und natürlich bist du da so eine Persona, also du schreibst ja nicht als Adelheid Duvernay oder weder als die Privatperson noch als die Autorin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das war so ein verstelltes Schreiben, wie du es machst, um Leute nicht zu verschrecken. um so zu tun, als wärst du ein positiver Mensch. Weil, okay, sie hat das Medium bedient. Ne? Also das war die Aufgabe. Schreib eine Ratgeberkolumne und schreib nicht sowas. Und sie hat das gemacht. Und irgendwie bin ich aber so völlig verwirrt. Wie konnte sie das hinkriegen? Naja, egal. Sie hat es geschafft.
Ja, es ist, also warum ich das so sage, ist, weil es eben immer wieder, also wie wir ja auch schon gesagt haben, diese männliche Zwangsliterarisierung, die wir alle erlitten haben aus dem einen oder anderen Grund. Und was mir aufgefallen ist in dieser Recherche über Adelheid Duvernay war eben auch, dass, also dieser Band hier, dieser Erzählungsband, ist erst 2021 erschienen. Und zwar durch die akribischste, möchte ich sagen, Kleinarbeit der beiden Herausgeberinnen. Ich will sie auch nennen, Elsbeth Dangel-Pellequin und Friederike Kretzen. die in kleiner Arbeit das alles gesammelt haben und editiert haben, mit Essays und mit Nachworten versehen haben. Und was mir dann aufgefallen ist, als ich so ein bisschen dann Rezeptionsgeschichte nachschlug und anfing, mich da dass alle gesagt haben, so, das ist die Entdeckung und endlich ist sie wieder da und diese totale Brillanz und so weiter. Und dann wird sie wieder vergessen. Weil du hast sie mir genannt und ich so, noch nie gehört, keine Ahnung. Mhm. Und jeder und jede ist eigentlich auch wirklich von diesen Texten so eingenommen. Mhm. Warum ist das so schwer, dass so eine Autorin in irgendeiner Form eine Kanonisierung erfährt?
Weil erstens nur die wenigsten kanonisiert werden. Ja. Also es schreiben ja so viele Leute. Es müssen 10.000 Leute schreiben, damit einer kanonisiert wird. True. Das ist so. Wir schreiben alle an so einem großen, Klaus hat gesagt, erzähl Zopf. Ich weiß nicht, warum er Zopf gesagt hat, aber deswegen sage ich Zopf. Wahrscheinlich, weil es so alles so ineinander sozusagen verflochten ist. Und und es ist manchmal ist es auch einfach Zufall. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass so eine Ausgabe da sein muss, damit überhaupt die Chance besteht. Das heißt, diese Arbeit muss gemacht werden. Und das wird sehr häufig von Germanistinnen gemacht. Was weiß ich, es gibt dann eine Lebenswerkausgabe von Elfriede Gerstel und so weiter. Und klar, du musst es machen. Es muss diese Bücher geben. Es muss sich einen Verlag finden, das herauszugeben, damit überhaupt die Chance besteht. Denn Leute, die irgendwie verstreut sind in Zeitschriften, ich glaube nicht, dass die kanonisiert werden. Ja, und zum Beispiel auch dieses Foto auf dem Cover. Es ist auch wichtig, dass es diese Fotos gibt von dieser Frau.
Auf allen Büchern.
Auf allen Büchern, natürlich. Also das gehört alles dazu. Wobei besonders bei Fern von hier, denn sämtlichen Erzählungen, das Interessante an diesem Bild ist, da sieht sie, das ist ein gutes Material für einen Podcast, sie sieht sehr androgyn aus. Ja, es könnte auch ein junger Mann mit seiner Zigarette, ein langhaariger junger Mann mit seiner Zigarette in einem Café sein, was ein genialer Zug ist, weil das erregt die Aufmerksamkeit einer großen Gruppe. Ja? Das ist, wer ist?
Daran anschließend könnte ich auch sagen, nah bei dir, was ihre Briefe sind, sieht sie aus wie Janis Joplin.
Ja, warum auch nicht? Also das gehört alles dazu und ja, Leute werden entdeckt, wiederentdeckt und wieder vergessen. Das ist so, Rascha.
Dein Lektor hat was sehr Schönes gesagt, weswegen ich jetzt auch gleich nochmal auf ihre Sprache nämlich eingehen will. Er hat in diesem Interview gesagt, er möchte eben weg davon kommen, dein Lektor, ihr Lektor, sie immer in diesem Filter der psychischen Erkrankungen zu sehen und hat gesagt, sie hatte einfach ein anderes Verhältnis zur Ordnung. Das fand ich einen wahnsinnig schönen Satz für jemanden, der mit Sprache arbeitet. Und dann ist mir, es gibt eine Erzählung in diesem Band, die ich persönlich, ich weiß gar nicht warum, aber die ist mir überhaupt, die geht mir nicht aus dem Kopf. Sie heißt Heilig und es gibt da einen Satz, ich weiß gar nicht warum, der mich so mitnimmt, vielleicht kannst du mir das sagen. Jeden Tag wäscht Veronikas Mann sein erdnussfarbenes, schütteres Haar und pudert sein Gesicht. Er sammelt getrocknete Patisserien, farbige Pillen und Kapseln in Gläsern, die Veronika abstaubt und hasst. Was ist, also, wie großartig ist das bitte?
Ich meine, stell mal vor, der Satz würde enden vor dem Hast. Mhm. Er sammelt das und das und das, die Veronika abstaubt.
Genau.
Und dann siehst du vor dir ein merkwürdiges Paar. Wie es viele merkwürdige Paare gibt, manche sammeln andere Sachen und ihr Haar ist nicht erdnussfarben, sondern anders. Und das mit der Mann pudert jeden Tag sein Gesicht, das ist interessant. Also schon da bleibst du hängen, ja. Aber interessant wird es durch dieses und hast.
Ja, genau.
Weil da erst kommt die Spannung rein, weil davor sind es ein paar Weirdos im Grunde. Und dann geht aber da was los. Und Hand aufs Herz. Wir hassen alle unsere Familienmitglieder, deren Sachen wir abstauben. Deswegen mache ich das auch nicht.
Vor allem, also weil sie hasst ja die Sachen. Nicht ich, also in dem Satz hasst sie.
Ich hatte es so verstanden, dass sie das Abstauben hasst. Na egal.
Die sie abstaubt und hasst.
Ah ja, du hast recht. So. Wie auch immer, jedenfalls es ist Hass da und das ist...
Aber das ist jetzt auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, wie genau man das lesen muss und ja. wie genau man hinschauen muss. Und das ist mir ganz oft aufgefallen, dass man in so, also man überliest einfach sehr schnell sehr viele großartige Dinge. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du sie mir in mein Leben gebracht hast. Und du hast noch andere Erzählungen genannt. Du hast gesagt, würdest auch...
Darf ich möchte unbedingt an diesem Abend.
Unbedingt.
Die Geschichte Das verschwundene Haus vorlesen.
Ja, bitte, unbedingt.
Das ist eine der kürzesten und es erklärt uns so vieles.
Bitte.
So, Das verschwundene Haus. Als unsere Nachbarin stark atmend den Weg hinaufstieg, der zu ihrem Haus führte, begegnete ihr ein Polizist. Der sah sie von oben herab an und fragte streng, weshalb schnaufen Sie so schnell? Erst als sie grußlos am Polizisten vorbeigegangen war, wurde ihr klar, dass er nicht mit ihr gesprochen, sie nicht einmal angeblickt hatte. Sie fühlte den weißen Himmel wie Schnee auf ihrem Gesicht. Der Weg war steil und als sie am hohlen Baum vorbeikam, hatte sie flüchtig den Eindruck, sie wäre ein Fisch, der in diesem hohlen Baum wohnte. Als sie noch höher stieg, wollte sie keuchend meinen Mann grüßen, der in unserem Garten die traurigen Blätter mit einem Rechen zusammenschob, doch sie brachte keinen Ton hervor. Sie hatte als Kind im Garten hockend Beere für Beere in ein Becken gelegt, ohne zu naschen. Sie war ein strenges und schüchternes Kind gewesen, hatte ein Hohlkreuz und ein vorstehendes Bäuchlein gehabt, worüber wir Schulkameradinnen kicherten. Wir flüsterten, sie ist schwanger. Es schien damals, als erkenne sie die Dinge nicht. Es schien, als habe sie vergessen, wer sie selber war und wie alles hieß. Sie wurde am Morgen immer von ihrem Vater geschlagen, bevor sie sich anzog und zur Schule ging, weil sie nicht aufstehen wollte. Sie war ein müdes, blasses Kind, aber die dunklen Augen lebten. Ein Knochen war aus dem Ellbogen ihres Vaters herausgestanden wie ein böses Horn. Und wenn sie an ihn dachte, sah sie den Vater vor sich, wie er nach der Gartenarbeit mit hochgekrempelten Hemdsärmeln dieses Horn in ein warmes Seifenbad tauchte. Nun war plötzlich das Haus, in dem sie seit dem Tod ihrer Eltern allein lebte, verschwunden. Sie sah es richtig, das Haus stand nicht mehr da. Es hatte seinen Platz gehabt und nun war der Platz leer. Sie erblickte meinen Mann in unserem Garten, weiter unten sah sie den hohlen Baum, sogar den Polizisten konnte sie als dunklen Punkt, der sich langsam gegen das Tal zubewegte, erkennen. Schwindel erfasste sie. Durch das Erlebnis mit dem Polizisten misstrauisch geworden, wagte sie nicht, meinen Mann zuzurufen, wo ist mein Haus? In ihrer Verzweiflung murmelte sie, segne, was du uns bescheret hast. Sie wunderte sich, dass nicht einmal Trümmer da waren. Es war ein bescheidenes, aber hübsches, gelbes Haus gewesen. Ich kann es bezeugen. Ich meine, diese Geschichte schleudert dich ja hin und her, ne? Also es ist abgefahren. Es geht ja los, die Frau schnauft diesen steilen Berg hinauf und dann kommt dieser unfreundliche Polizist und wir alle kennen das, wenn ein Polizist unfreundlich auf mich, an mich herantritt und fragt, warum schnaufen Sie hier? das macht ganze Welten aus, auch von wie bist du ausgeliefert, Uniform oder der Staatsmacht und ich habe doch gar nichts gemacht. Natürlich schnaufe ich, wenn es eher so steil ist. Aber die Macht kann an dich herantreten und dir einreden, Gaslighting, hallo, dass was natürlich ist und was dein Leben ist und was du tust, dass das falsch ist und das geahndet werden kann. Und wir ahnen schon, dass die Person, von der hier die Rede ist, sozusagen nicht mit sehr viel Vertrauen in die Welt geht oder und dass das seine Gründe hat. Und dann, ernsthafte, schüchterne Kinder, die nicht naschen, während sie die Beeren pflücken. Und dann,
das ist ein schönes Bild.
Und dann die Sache mit dem Vater, ja, und dem Horn. Ich meine, es ist so nicht, also dieses Horn reißt es dann vollkommen mit sich. Ne? Also es heißt nicht, er hatte einen spitzen Ellbogen, sondern er hatte etwas Monsterhaftes, etwas Tierisches, etwas Gruseliges. Und dieser Mann mit diesem Horn schlug dieses Kind, weil es nicht aufstehen wollte und in die Schule gehen, wo es gehänselt wurde. Und dann erfahren wir, die Eltern sind tot und diese Frau lebt in einem hübschen gelben Haus. Und sie ist diesen steilen Berg hochgekommen, um zu sehen, dass das Haus nicht da ist. Und nachdem eben schon an ihr gezweifelt worden ist von der Macht, traut sie sich nicht einmal zu fragen, wo es hingekommen ist. Und dann kommt dieser Twist, dass die Erzählerin sagt, es war ein hübsches gelbes Haus, ich kann es bezeugen. Es macht mich völlig fertig. Also, weil ich die ganze Zeit eigentlich diese Nachbarin, sie spricht von der Nachbarin und ich bin überzeugt, eigentlich redet sie über sich. Hm. Und dann kommt dann nochmal ein Perspektivenwechsel rein in die Geschichte. Und dieses Ich kann es bezeugen, glaube ich, ist auch ein Satz, der für fast alle ihre Geschichten gilt. Ne? Also, wären sie tatsächlich Zeugenschaft. Ja. Also ich erzähle hier nicht etwas vom Pferd, und weil mir langweilig ist. Und ich schreibe nicht aus Hobby, sondern ich lege Zeugenschaft ab über etwas, das ich über die Welt weiß und was so schwer zu erzählen ist und etwas, wo man mir nicht gerne zuhört. Aber ich suche nach einer Form, wo ich es den Leuten im Grunde unterjubeln kann.
Mm. Ja.
Also in dem du so eine kleine Mystery-Story schreibst. Ne? Haus ist verschwunden. Aber so wie es erzählt hat, es ist so viel drumherum. Und du bleibst so zurück, dass du dir sagst, was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Diese Frau braucht ein Haus.
Ich kann das nur bestätigen. Also ihr seht alle, wie erschüttert wir auch von diesen Texten sind. Und ich habe das Gefühl, dass wir trotzdem über eben ihre sozusagen mentale Disposition sprechen müssen, weil du hast mir selber auch geschrieben und ich habe das an mir auch festgestellt, habe ich dir dann auch gesagt, dass man sofort anfängt, sich mit ihrer Biografie zu beschäftigen. Und du hast mir auch geschrieben, immer wieder so, du siehst, ich beschäftige mich sehr viel oder ich komme nicht davon los, mich mit ihrer Biografie zu beschäftigen, auch wenn ich es eigentlich gar nicht möchte. Auch wenn ich eigentlich möchte, dass wir nur über diese Texte sprechen und nur diese Texte in der Hand halten und sie eben wie kleine dunkle Diamanten so vor uns tragen, reinschauen und erschüttert sind. Aber diese Erkrankung des Gemüts, ihr Tod, sie ist sehr tragisch verstorben, 60-jährig, in einer Juli-Nacht ist sie unter sehr wahrscheinlich Einfluss von Narkotika in einem Wald erfroren.
Ich meine, das ist auch so, das hätte sie schreiben können, oder?
Ich habe Gänsehaut.
Aber es hätte sie schreiben können, in einer kalten Juli-Nacht im Wald erfroren.
Ja. In der Juli-Nacht erfroren alleine, das klingt überhaupt nicht real.
Naja. Es ist so, ich denke viel darüber nach und komme eigentlich auf keinen Punkt, nämlich tatsächlich habe ich dieses Bedürfnis, und zwar immer, das Werk vom Autor zu beschützen oder zu sagen, das ist ein Werk, egal wie der Autor gelebt hat. Und stellst dir vor, als wär's die Bibel. Du weißt nicht, wer sie geschrieben hat. Nein, wirklich.
Ja,
also,
ja.
Stellst dir vor, es wäre ein überlieferter Text. Aber andererseits, wenn wir ehrlich sind, wir lesen alle Texte. Also nein, ich muss jetzt noch ein Geständnis ablegen. Seitdem ich schreibe, bin ich sozusagen wirklich in mein Leben eingetreten. Aber seitdem ich schreibe, versuche ich so langweilig wie möglich zu leben, damit es nichts über mich zu erzählen gibt. Was natürlich sehr dumm ist, weil es marketingmäßig viel besser wäre. Es wäre viel besser, wenn ich es gerne hätte, Bilder von mir zu produzieren oder wenn es Storys gäbe. Ja, aber da bin ich halt hin und her gerissen, weil ich mir sage, das lenkt mich doch vom Eigentlichen ab. Wie gesagt, und andere Autoren, wenn wir ehrlich sind, nehmen wir immer die Biografie mit. Es ist, nehmen wir Kafka. Mhm. Wir alle wissen, wie der Vater war, wie die Mutter war, wie die Schwestern waren, wie sie gelebt und wie sie gestorben sind. Und natürlich in einigen Texten, für einige Texte spielt das eine Rolle, aber für andere nicht. Aber wir wissen alles. Wir wissen alles, was mit Hemingway los ist, selbst was mit den Enkelinnen von Hemingway los ist oder war. Das ist so, wie wir Sachen konsumieren und ich versuche es mir, nicht nur kritisch zu erklären, ja, so sind wir, so sensationssüchtig. Wir könnten es positiv framen, indem wir sagen, vielleicht ist das sozusagen die Erzählsituation, wo wir jetzt wieder zur Gastlichkeit kommen. Mhm. Es ist im Grunde so, als würde, wenn du ein Buch schreibst, ist es so, als würdest du, Rascha, mir, Theresia, etwas erzählen. Mhm. Also wir haben ja doch immer dieses, als würden wir um das Feuer sitzen, ja. Und XY würde mir etwas erzählen. Und wenn er mir etwas erzählt, dann wird es für mich interessant, wer er ist. Mhm. Wer bist du, der mir das erzählt hast? Auch um die Geschichte in Anführungsstrichen dann richtig zu verstehen. Mhm. Weil vielleicht wird vieles mysteriös sein. Und wie denkst du und wieso benutzt du diese Sätze? Wie ist es dazu gekommen? Wo kommst du her? Wer sind deine Eltern? Wie war es in der Schule? Warst du ein guter Schüler? Liebst du Frauen, Männer oder niemanden? Etc. etc. Ich will das dann selbstverständlich auch wissen, wenn mir jemand gegenüber sitzt. Und ich glaube, das geht nicht verloren, wenn wir dann Bücher lesen. Warum sollte es verloren gehen?
Nein, also ich glaube auch nicht, ich stimme dir dazu, ich glaube auch nicht, dass es verloren geht. Ich finde nur gerade, auch wenn eben jemand wie Adelheid Duvanel eine so wirklich grauenvolle persönliche Geschichte hatte, wirklich von der Jugend bis zu ihrem Tod, komme ich mir irgendwie so ein bisschen voyeuristisch vor, dann in ihr Werk zu schauen. Aber es ist, so sind wir Menschen wahrscheinlich einfach, ja. Oder?
Beziehungsweise also, es ist auch eine Tatsache, wir müssen damit klarkommen, dass manche Leben so sind.
Ja. Ja, das ist gut gesagt. Ja,
weißt du, also
annehmen.
Ja, ja, also manche Leute leiden von Anfang bis Ende und haben auch noch Pech und treffen die falschen Leute.
Ja.
Und treffen Joe Duvanel. Das müsste so ein Satz sein. Manche haben auch Pech und treffen Joe Duvanel. Nichtsdestotrotz, also das Freudige an dem Ganzen ist aber, dass selbst in so einem Leben es möglich ist, durch diese Frau, die unter sehr viel Druck stand und von innerem und äußerem Druck, sie hat ein Werk geschaffen. Es ist möglich.
Ja, ja. Und was für eins. Ja. Also was für ein fantastisches Werk einfach auch. Also, dass wir alle lesen sollten, im Übrigen. Ja. Was ich immer nach meinen Vampire-Folgen sage, lest alle diese Bücher. Du kannst jetzt natürlich nicht sagen, wie beispielsweise andere AutorInnen, die ich schon hier irgendwie zu Gast hatte, die dann sagen so, ich habe das schon mit 15 gelesen und so weiter und das hat mich überhaupt erst dazu gebracht, Schriftstellerin zu werden.
Aber
und
weißt
so
du, dass ich das gedacht habe, als ich das anfing
das
zu lesen?
Das hast du gesagt,
diese kurzen Geschichten, dass wenn ich das gelesen hätte, dass ich sehr jung war, hätte ich den Wunsch gehabt, ich weiß es, denn auch in mir ist diese 17-Jährige noch da, ich hätte den Wunsch gehabt, auch ich will das auch machen. Mal sehen, was für ein Satz aus mir rauskommt.
Das ist interessant, weil ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wenn ich das in der Jugend gekannt hätte. Ich glaube, erstmal hätte es mich wahnsinnig verstört, aber interessiert. Also ich wäre natürlich immer weiter reingegangen und also mir wären eben, ich hätte mir immer diese Sätze unterstrichen. Ne? Also sie staubt ab und hasst so.
Und bestimmt hätten wir einige der Manierismen es übernommen, wenn wir anfangen zu schreiben.
Ja.
Dann würden wir auch am Ende unserer frühen Sätze dann hingeschrieben haben, und hast oder sowas.
Ja, genau. Wir hätten wahrscheinlich ein Gedichtzyklus geschrieben und wir hassen Joe Duvanel.
Und dann hätten wir uns dann davon hoffentlich weiterentwickelt. Ne? Also irgendwann hätten wir erkannt, es dauert ja eine Weile, bis man seinen eigenen Satz gefunden hat. Ja.
Sehr schöner Satz auch.
Aber das ist so, dass ich weiß ganz genau, wann ich meinen Satz gefunden habe, nämlich im zweiten Buch, nicht im ersten.
Aber das
erste Buch war dazu notwendig, weil in diesem ersten Buch arbeitest du dich im Grunde an den Sätzen ab, die du mitgebracht hast. Und ich habe das erste Buch auch immer als sozusagen für mich untertitelt mit So kam ich. Das ist das, was ich mitgebracht habe. Und das muss ich jetzt erstmal schreiben, damit ich dann weiß, von wo ich losgehen kann. Und wie sind wir dazu gekommen? Ach so, ja genau, dass man Sachen liest und davon lernt, erst einmal auf der Ebene der Nachahmung oder indem man das ein bisschen in sich transformiert und dann, dass das erst später kommt mit dem eigenen Satz.
Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ist doch großartig, dafür sind wir hier. Gratis Poetikvorlesung von Theresia Mora, wer hat schon das Privileg? Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, da du sie ja eben jetzt erst quasi kürzlich entdeckt hast, ich weiß nicht, ob du das in irgendeiner Form sagen kannst oder fühlst, wie sie dich denn weiter begleiten wird schreiberisch? Also ob, also ist es jetzt was, ich weiß nicht, arbeitest du mit sowas wie Patenbüchern, du sitzt am Schreibtisch und hast dann Adelheid daneben liegen und blätterst da immer wieder drin?
Das ist es nicht, was du aber, mit dir trägst? Aber es ist ganz gut, also man muss ja wie Körper und Seele und Gemüt muss man auch sein Schreiben sozusagen, wie nennt man das, wenn man einmal im Jahr etwas überholen lässt?
Schiff?
Naja, dass man das immer...
Inspektion?
Ja, im Grunde, man muss immer so eine Inspektion machen und immer überprüfen. Und wenn zum Beispiel neuer Leserstoff reinkommt, das trägt dann dazu bei, dass du es überprüfst, wie du schreibst. Was ich am schlimmsten und am gefährlichsten finde für Autoren ist, wenn sie ihr Ding gefunden haben. Also das hat auch Ernst Jandl gesagt, wenn etwas gut läuft, hör auf. Weil du merkst nicht mehr, was du tust. Und zum Beispiel hier bei der Duvernel, die macht so Sätze, also sie hat mich daran erinnert, ich muss wieder zurückgehen an diesen Punkt, dass wir beide jung sind und wir lesen sie jung. Mhm. Und es fällt uns auf, dass das anders gemacht ist als das, was wir in der Schule lernen. Es sieht so aus, als wäre es holpriger gemacht, als würde es nicht diesen Regeln folgen. Es ist schwerer zu verdauen und es sind so überraschende Bilder drin und überraschende Lösungen. Und das kann einem auch mit, ich jetzt 55, auch daran erinnern, dass, was ich mir so wünsche, ich würde so gerne wild schreiben.
Ja.
Und dann arbeite ich sehr lange an Büchern und sie werden dann immer unwilder im Grunde.
Mhm.
Aber das hier hat etwas Wildes, finde ich. Und es ist gut daran erinnert zu werden, dass sie in Wahrheit tatsächlich schon eine reife Frau war, als sie immer noch so wild geschrieben hat. Also für mich ist ja sowieso alles, was ich lese, dann eine Herausforderung, dahingehend mich selbst zu überprüfen, mhm, sozusagen, und in Schuss zu halten. Das war das, was ich gesucht habe. Man muss sich in Schuss halten. Ja, genau. Und andere Autoren helfen einen in den Schuss zu halten.
Das stimmt, das ist total schön gesagt. Sie helfen einen in den Schuss zu halten. Du hast auch gesagt, als wir uns über diese verschiedenen Textformen ausgetauscht haben, wir haben schon auch gesagt, wir wollen uns mehr auf die Erzählungen konzentrieren. Mhm. Und wir haben beide Briefe und Artikel.
Aber liest die Briefe.
Ja, das ist wirklich fantastisch, auch vor allem, weil sie sind zeitlich editiert, was ganz interessant ist, weil sie dann eben diese sehr förmlichen Briefe beispielsweise an Klaus Blefsky schreibt und dann danach Briefe an ihre Freundin Maya. Und das also sie war auch, glaube ich, wirklich witzig. Ich glaube, die hatte echt Humor. Und es macht mich dann eben so traurig, wenn ich denke, da war so ein Mensch, die hat so viel gefühlt und die hat alles gefühlt und alles gesehen. Und wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, zu einem frühen Zeitpunkt in ihrem Leben, sei es, dass Menschen besser auf sie aufgepasst hätten, beispielsweise. Mhm. Oder sie mehr, ihr mehr irgendwie Care, sagt man heutzutage.
Ja, Care.
Irgendwie hätten zukommen lassen.
Care ist null da, ne?
Null. Das ist also auch... Also
bis auf den einen Menschen, wie heißt denn der sie im Grunde entdeckt hat, weil ich glaube, das war ein guter Move zu sagen, Adelheid Duvernel, du veröffentlichst hier in verschiedenen Zeitschriften, komm, mach mal ein Buch. Mhm. Ich glaube, das war ein wichtiger Move, ne? Also dass sie eine Autorin war, dann mit Büchern.
Das glaube ich auf jeden Fall auch, weil es bestimmt auch was für ihr Selbstverständnis gemacht hat. Das
und auch eben, dafür, wie andere sie gesehen
haben. Wie andere sie gesehen haben und auch natürlich mit Sicherheit auch eine monetäre Geschichte. Du hast gesagt, als wir uns über diese Textarten ausgetauscht haben, das sind einfach drei Arten, mit dem Leben klarzukommen.
Das habe ich gesagt. Manchmal fallen mir
Sachen. Manchmal sagst du so Sachen. Ne?
Manchmal sage ich so Sachen. Aber das ist wirklich so. Also im Grunde, genau, ich bin ja leider nicht up-to-date bezüglich der Literaturwissenschaft, wie sie heute ist. Aber ich ahne oder vermute, dass es heutzutage so ist, so wie es auch die Zeitschrift Literaturen gibt, dass man heute sich den verschiedenen Textformen sozusagen offener annähert. Ne? Also das, was weiß ich, in einem universitären Zusammenhang nicht nur die Literatur für voll genommen wird, sondern dass man tatsächlich auch die anderen Textsorten mit heranzieht, weil eben es dann vollständig ist, das Bild, ja, was man von einer Autorin hat. Und auch die mich irritierenden Kolumnen.
Genau.
Es ist interessant zu sehen, wie sie da mit Sprache umgeht oder mit den gleichen Themen.
Ja.
Und wie erscheinen sie in diesen Texten? Und ich glaube, es ist nicht nur für uns Leser, sondern auch wissenschaftlich, kann ich mir vorstellen, ist das ein interessantes Thema.
Naja, und du als Leserin hast ja nun auch gesagt, ich will lieber über die Erzählungen reden, weil, was hast du gesagt, sie mich weniger, also dass die anderen Texte zu direkt seien, also dass sie dich zu direkt anfassen. Und, ja, die Erzählung
und bei den Erzählungen kannst du dich an anderen Sachen festhalten.
Ja, genau.
Du kannst dich daran festhalten, wie es gemacht ist.
Ja. Sie hatte ja auch eine vierte Sprache. Wir wollten nicht wahnsinnig ausführlich darüber sprechen, weil wir nicht Expertinnen sind. Aber ich finde doch, wir sollten erwähnen, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, Jo Duvernay war Maler und sie war eigentlich auch Malerin. Sie hat auch gezeichnet. Sie hat vor allem in den Phasen, in denen sie in der Psychiatrie war, viel gemalt. Und wir haben, glaube ich, ein paar Bilder. Oh. Vielleicht können wir die kurz einfach nochmal zeigen, weil ich finde die extrem eindrücklich und würde einfach nochmal gerne hören, was dir zu denen einfällt, wenn ihr das da oben spontan da, genau.
Tja.
Was fällt dir was dazu ein? Was fällt dir dazu ein? Was sehen Sie, Frau Mora?
Mein Problem ist, dass das wiederum für mich zu direkt ist.
Mhm.
Verstehst du? Also ja. Ich glaube jedenfalls, bilde mir ein, direkt zu sehen, was dargestellt ist. Ne?
Ja.
Also eine rotwangige, was ist das, dieses Rote auf den Wangen? Mhm. Verzweifelte Frau, um die, also natürlich ist das die Madonnenhaltung, natürlich entsteht sogar so ein Herz durch das, durch den Arm, und aber die Glorie, die das Kind und die Mutter umfasst, hat Stacheln, ja, und dann nähert sich ihnen so ein Teufelsgestalt, ja.
I know.
Ich jedenfalls glaube, dass ich genau sehen kann, was da abgebildet ist. Und das macht es für mich dann ein bisschen.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Weniger interessant als die Texte.
Ja, wobei ich, was mir so aufgefallen ist, auch jetzt eben ohne überhaupt in irgendeiner Form mit Kunst wirklich zu tun zu haben, außer dass ich ab und zu gerne ins Museum gehe. Vielleicht können wir einfach noch mal so ein, zwei, ich glaube, wir haben so zwei, drei. Was ich halt interessant finde, ist, dass die so bunt sind. Also so ganz basic, die sind unglaublich bunt und sind trotzdem so bedrohlich. Und es ist einfach so, also spricht
wo
halt
ist
sehr
der
viel.
Schrecken steht oben. Ja,
ja, genau, wo ist er da?
Ich muss sagen, werft mich den Eichhörnchen vor, aber das sind Bilder aus der Psychiatrie.
Ja,
und waren das
sie
ist,
auch. Also,
ja, und das waren sie auch.
Ja.
Und das ist wiederum unsere Faszination mit Kunst aus der Psychiatrie. Das hat ein Geschmäckle, finde ich.
Aber was ist daran anders, also das fällt mir jetzt nur so gerade ein, was ist daran anders, als Ihre Texte unter diesem Filter zu lesen?
Ihre Texte empfinde ich nicht als Texte aus der Psychiatrie.
Ja, ja, sind sie wahrscheinlich auch gar nicht so.
Und wahrscheinlich sind sie es auch nicht.
Ja.
Sie sind weg. Sie sind weg. Also mein Problem war, dass wie gesagt, ich bin ja keine Bilderexpertin, aber das kann mir, das sind so direkte Bilder und die Geschichten sind nicht so direkt, finde ich. Die haben mehr Geheimnis.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber Sprache kann ja andere Sachen sozusagen. Wobei ich stand auch schon vor abstrakten Bildern und hatte das Gefühl, ich befinde mich in einem sakralen Ort. Ich war zutiefst ergriffen von Bildern, wo es noch Farbfelder waren. Ja? Also Bilder haben auch diese Vielschichtigkeit und Subtilität, aber ich finde, diese hier waren nicht so subtil.
Also nee, sind sie überhaupt nicht, auch im Gegensatz eben zu den Texten. Ich finde es aber eben interessant, weil du eben sprachst von, also als wir sprachen, von drei Sprachen.
Das ist die
von drei
vierte Sprache.
Ja. Und das ist ihre vierte Sprache und es ist aber eine so ganz andere Sprache als eben ihre verbale Sprache. Und deswegen dachte ich, es ist schön, wenn wir sie auch nochmal als Malerin einmal eben sehen, auch weil, wie du schon gesagt hast, Jo Duvernay seine, also er war auch Maler und er hat sie nicht malen lassen zu Hause, weil es nur einen Maler geben durfte.
Naja, das ist das, die Geschichte, ne? Die wir kennen. Ja, wer weiß, ja. Wie das wirklich
lief. Na, weiß man lief. Nicht, aber ja, also es hieß irgendwie so.
Es heißt,
wir wissen alles über sie. ja. Wir sind ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, habe ich das sind wir. Gesehen. Und ich will dich jetzt nicht so on the spot setzen und dir noch irgendwas, was dir noch zu ihr einfällt, was du uns mitgeben möchtest. Ansonsten habe ich ein sehr schönes Schlusszitat aus diesem Essayband, aus dem Nachwort der Herausgeberin. Große Dichterinnen sterben nicht, schreibt Virginia Woolf in ihrem Essay A Room of One's Own. Sie sind weiterhin anwesend. Sie brauchen nur die Gelegenheit, leiblich unter uns zu wandeln. Es ist an uns, mit der Dichterin, die Duvanel war, ein Stück weiterzugehen. Und damit danke ich dir sehr, dass du sie uns mitgebracht hast, Theresia Mora.
Ich danke für die Einladung. Danke. Und schön, dass ihr da wart.
Ja, schön, dass
ihr da
seid.
Danke schön.
Das war die neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal live aus der Comedia in Köln mit Theresia Mora, die über Adelheid Duvanel gesprochen hat. Ganz herzlichen Dank nochmal an das Festival Kindly Invited und das Literaturhaus Köln für die Einladung. Vampire wird produziert von Katrin Albrecht und Asya Kurtuldu. Mein Name ist Rasha Hayat, Host und Erfinderin von Vampire. Und bis zum nächsten Mal, euch allen eine gute Zeit.